BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Pfingstwochenende wieder mit dabei sind. Wir blicken auf die Bildung. Die Technische Universität Berlin musste eilig ihr Hauptgebäude räumen. Sie haben es leicht gehört. Die Bausubstanz ist nicht mehr sicher. Die Kosten zur Sanierung sollten ungefähr bei 300 Millionen Euro liegen. Die hat leider gerade keiner. Das UNICEF-Forschungsinstitut Innocenti stuft derweil Deutschland beim Kinderwohl auf Platz 25 von 37 wohlhabenden Ländern ein. Im Bildungsbereich belegen wir gar nur Platz 34. Nur 60% der 15-Jährigen erreichen die Mindestkompetenzen in Lesen und Mathematik. Kommen sie aus benachteiligten Familien? Nicht zwingend, aber oft mit Migrationshintergrund sind es nur 46%. Und passend ins Bild, die Stadt München hat angekündigt, den kostenlosen Kindergarten für alle abzuschaffen. Und die Bertelsmann-Stiftung hat festgestellt, bereits im Jahr 2026, dass nur jede siebte deutsche Kita die wissenschaftlich empfohlene Personalbesetzung aufweist. Das sind nur einige Schlaglichter zum Zustand des Bildungsstandorts Deutschland. Deutschland, ein Land, welches über keine natürlichen Rohstoffe verfügt und einst eine bewunderte Bildungsnation war. Wir lassen unsere wichtigste Ressource verkommen. Und wie es in den Schulen zugeht, das berichtet in der heutigen Ausgabe der Realschullehrer Jonas Schreiber. Das Ganze ist leider Gottes hochaktuell und zweifelsohne hochrelevant. Ich hoffe, das sehen Sie genauso. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seien wir ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/BTO.
Wir werden die Investitionen in Forschung und Bildung in den nächsten 5 Jahren verdoppeln. Zusammen mit unseren Partnern wollen wir transeuropäische Netze und eine moderne wissenschaftliche Infrastruktur schaffen.
Durch eine Änderung des Grundgesetzes wird es eine Investitionsoffensive für Schulen geben. Und dazu kommen so zukunftsweisende Entscheidungen wie der Digitalpakt für die Schulen, wo wir uns um die Lerninhalte kümmern werden, um den Anschluss der Schulen und vor allen Dingen auch um die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer.
Gemeinsam mit den Ländern werden wir die frühkindliche Bildung in den Kitas stärken, bessere Startchancen in sozial benachteiligten Schulen schaffen, schulische Ganztagsangebote verbessern und mit dem Digitalpakt 2.0 die Digitalisierung unserer Schulen vorantreiben.
Deswegen investieren wir in gute Schulen und Forschungseinrichtungen, in lebenslanges Lernen und berufliche Bildung und Ausbildung, für die Deutschland heute ja noch weltweit beneidet wird.
Sie haben die Stimme bestimmt erkannt. Gerhard Schröder, Angela Merkel, Olaf Scholz und Friedrich Merz. Sie alle versprechen, wir tun mehr für Bildung. Und Sie sind nicht alleine. Im selben Zeitraum haben viele Politiker auf Landesebene in Städten und Kommunen immer beteuert, wir machen mehr für Bildung, wir investieren mehr in Bildung, nach der Wahl wird mehr getan, wählen Sie uns, dann wird das Bildungssystem immer besser. Oder wir brauchen neues Geld für die Bildung. Wir machen Schulden für die Bildung. Tja, und was passiert dann? Die Steuererhöhung kommt, die Schulden werden gemacht, aber beim Bildungssystem, da tut sich nichts. Und dann haben wir Meldungen wie diese hier vom RBB.
Die News kam nicht ganz überraschend, aber plötzlich. Am Nachmittag ging eine E-Mail an die Mitarbeitenden und Studierenden der TU raus. Bis 22 Uhr müssen alle das Hauptgebäude verlassen. Der Grund für die Schließung: bauliche Auffälligkeiten und Defizite. Die wurden heute bei einer Begehung von Behörden und Feuerwehr festgestellt. Betroffen ist vor allem der Kellerbereich.
Dort gibt es nasse Wände, es gibt Wasserschäden auch und die damit auch andere Systeme im Brandschutz und auch in Strom beeinträchtigen.
Schätzungen gehen dahin, dass alleine die Sanierung dieses Hauptgebäudes 300 Millionen Euro kosten dürfte. Insgesamt soll die TU einen Sanierungsbedarf haben in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Übrigens, die TU Berlin gehört zu den Exzellenzunis Deutschlands. Gesamthaft gehen die Schätzungen dahin, dass die Universitäten einen Investitionsstau in der Größenordnung von mindestens 100 Milliarden Euro haben. Denn, man mag es nicht glauben, auch an bayerischen Universitäten, beispielsweise in Erlangen, regnet es rein. Das heißt, wir haben hier einen echten Verfall der Bausubstanz. Aber, jetzt werden die Optimisten sagen, wir haben das Sondervermögen, 500 Milliarden Euro. Nun, die NZZ berichtet, ganze 4 Milliarden Euro von diesen 500 Milliarden Euro waren für die Universitäten vorgesehen. Wir sehen es, wir haben ein Land, welches nicht die Bildung priorisiert. Berlin möchte bekanntlich einen Großteil der Mittel aus dem Sondervermögen dazu verwenden, Bäume zu pflanzen. Ich denke, es wäre besser, die Universitäts- und Schulgebäude zu sanieren. Erneut der RBB.
1 Million Bäume für Berlin bis 2040, mehr als doppelt so viele wie bisher. Über 2 Jahre Engagement, jetzt ist ihr Gesetzesentwurf mit kleinen Änderungen beschlossen. Mit breiter Mehrheit, nur die AfD enthielt sich.
Es geht um die Zukunft unseres Stadtgrüns. Ja, es geht um mehr Bäume für Berlin. Es geht um Klimaschutz. Es geht um Klimaresilienz. Und ich sage auch in aller Klarheit, für mich geht es auch und vor allen Dingen um mehr Lebensqualität.
Die Kosten? Knapp 3 Milliarden, mindestens in den nächsten 15 Jahren. Woher das Geld langfristig kommen soll, ist noch nicht geklärt. Eine Idee des Senats: Geld aus dem Bundessondervermögen.
Haushalt ist immer eine Frage der Prioritäten. Es sind aktuell angespannte Zeiten. Doch dieses Gesetz ist uns die Mittel wert. Deshalb werden wir die Umsetzung mit den erforderlichen finanziellen Ressourcen hinterlegen.
Bäume statt Sanierung von Universitäten und Schulen. Das sagt vieles über den Zustand dieses Landes. Die zweite Meldung der vergangenen Woche zum Thema Bildung kam von UNICEF. Das Forschungsinstitut Innocenti hat im Auftrag von UNICEF den Zustand der Bildung und des Kinderwohls in Deutschland und in anderen Ländern untersucht. Das Ergebnis ist erschütternd. Deutschland landet beim Kindeswohl auf Platz 25 von 37 wohlhabenden Ländern. Länder mit deutlich geringerer Wirtschaftskraft schneiden besser ab. So Rumänien auf Platz 9, Ungarn auf Platz 10 und die Slowakei auf Platz 19. Besonders alarmierend ist, so die Studie wörtlich, Deutschlands Abschneiden im Bereich Bildung.
Nur 60% der 15-Jährigen erreichen die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Damit liegt Deutschland auf Platz 34 von 41 Ländern mit vergleichbaren Bildungsdaten.
Dabei ist der Abstand zwischen Kindern aus armen und reichen Familien besonders groß. Aus sogenannten benachteiligten Familien erreichen nur 46% der Kinder die grundlegenden Kompetenzen. Aus privilegierten Familien 90%. Der UNICEF Deutschland-Geschäftsführer Christian Schneider fasste das in einem Satz so zusammen.
Unser Land vergibt Zukunftschancen. Wer heute nicht in die Teilhabe, die Bildung und die gesundheitliche Versorgung der jüngsten Generation investiert, schadet nicht nur den Kindern, sondern zahlt morgen einen hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Preis.
Das alles wissen wir natürlich schon seit Jahren. Aber das macht es ja noch nicht wirklich besser. Besonders wichtig ist die frühkindliche Bildung. besonders bei Kindern, die in Haushalten aufwachsen, in denen nicht Deutsch gesprochen wird. Umso trauriger ist die nächste Nachricht der letzten Woche. Diese kam aus München. Die Stadtregierung hat angekündigt, den kostenlosen Kindergarten für alle abzuschaffen. Die Kindergartenbeiträge sollen ab 2027 dreimal in Folge erhöht werden. Und München ist nicht allein. Generell haben wir ein Problem im Bereich der Kindergärten. Die Bertelsmann-Stiftung hat im Januar in einer groß angelegten Untersuchung festgestellt, dass nur jede siebte Kita in Deutschland die wissenschaftlich empfohlene Personalbesetzung hat. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind über 80% der Kitas unterbesetzt. Insgesamt, so die Schätzung, fehlen rund 125.000 Erzieherinnen und Erzieher. Fassen wir zusammen. Die TU Berlin ist gesperrt, aber nicht die einzige Uni, die Probleme hat. UNICEF schlägt Alarm, das nicht zum ersten Mal, die Ergebnisse gab es schon von PISA und anderen Studien. Und München kappt die Kita-Subvention. Diese drei Meldungen haben einen gemeinsamen Untergrund. Sie zeigen, dass das deutsche Bildungssystem an allen Ecken gleichzeitig verfällt. Quasi von der Krippe bis zur Universität. Und darum ist das heute Thema in diesem Podcast. Schauen wir nochmal nüchtern auf die Zahlen. Ich habe das in meinem Buch Absturz auch zusammengetragen. Vier Befunde sind entscheidend. Erstens, Deutschland gibt durchaus Geld aus. 2024 waren es fast 192 Milliarden Euro für Bildung. Ein Plus von 50% innerhalb von nur 10 Jahren. Pro Grundschüler geben wir 10.622 Euro aus. Zum Vergleich, Singapur begnügt sich mit 8.730 Euro, aber mit deutlich besseren Ergebnissen. Das heißt, wir geben Geld aus, aber offensichtlich nicht richtig. Das ist schon mal ein Skandal. Das Zweite, wir wissen es, sind die Ergebnisse. Die PISA-Studie 2022 hat einen gravierenden Leistungsabfall dokumentiert. Deutsche 15-Jährige haben in Mathematik 475 Punkte erreicht, minus 25 Punkte gegenüber 2018. Auch in der Lesekompetenz ging es mit minus 18 Punkten weiter bergab, bei Naturwissenschaften um 11 Punkte. Der IQB-Bildungstrend 2024 zeigt, dass Neunklässler in Mathematik durchschnittlich 24 Kompetenzpunkte verloren haben, was etwa einem ganzen Jahr Lernrückstand entspricht. 24% der Neunklässler erreichen nicht die Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss. Bei der IGLU-Studie 2023 hat jeder vierte Viertklässler nur rudimentäre Lesekompetenzen. Normal. Ein Viertel unserer Zehnjährigen kann nicht richtig lesen. Und diese Kinder sollen in 10 Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten, in eine Volkswirtschaft, die nichts dringender braucht als qualifizierten Nachwuchs. Aber nicht nur in der Masse scheitern wir, sondern auch in der Spitze. Wenn ein Land technologisch führen will, dann zählt nicht nur das Mittelfeld, sondern eben die Spitzengruppe. In Japan erreichen 32% der Schüler in Mathematik das höchste Leistungsniveau. Bei uns in Deutschland sind es nur 5%. Und das schlägt sich später in den Patenten nieder. 2021 kamen ungefähr 50.000 Patentanmeldungen aus Japan und 17.000 aus Deutschland. Für das gleiche Ergebnis pro Einwohner hätten es bei uns 33.000 sein müssen. Der verstorbene Soziologe Gunnar Heinzsohn, der oftmals hier zu Gast war, hat den Zusammenhang in seinen Forschungen klar aufgezeigt. Wer in der Mathematik-Spitzengruppe weniger Schüler hat, meldet später auch weniger Patente an. Bildung und Innovation sind die zwei Seiten derselben Medaille. Und viertens, auch das ist dramatisch, es gibt zu viele Kinder, die am Ende aus dem System rausfallen. Im Schuljahr 2023-2024 haben immerhin 62.000 Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. Der höchste Stand der vergangenen 10 Jahre. Die Schulabbrecherquote stieg von 5,5 auf 7,8%. Bei den 20- bis 34-Jährigen haben 2,86 Millionen Menschen keinen Berufsabschluss. Das entspricht 19% der Menschen in dieser Altersgehorte. Nur 4 OECD-Länder haben zwischen 2016 und 2023 einen steigenden Anteil junger Erwachsener ohne Abschluss zu vermelden. Deutschland ist eines davon. Und die Universitäten? Tja, dort brechen immerhin 32% der Studenten ab. Bei den MINT-Fächern sogar noch etwas mehr. Auf der anderen Seite wissen wir schon lange, die Wahrscheinlichkeit in Deutschland einen erfolgreichen Schulabschluss hinzubekommen, hängt eng damit zusammen, aus welchem sozioökonomischen Umfeld ein Kind stammt. Kommt ein Kind aus einer bildungsfernen Schicht, alleinerziehender Haushalt, geringes Einkommen und Migrationshintergrund, ist die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasiumbesuches bei ungefähr 20%. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind in einem Haushalt aufwächst, mit hohem Einkommen, zwei Akademikereltern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu besuchen, deutlich höher, nämlich bei 80%, also vielmal so hoch. Wir leisten uns schon seit langem ein Schulsystem, welches sich schwer tut mit der Integration von bildungsfernen Schichten, sei es mit oder ohne Migrationshintergrund. Die Folge ist natürlich, dass wir viel Talent verschwenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Zuwanderung in den letzten 10 Jahren überwiegend von bildungsfernen Schichten erfolgte, ist natürlich der Niedergang des hiesigen Bildungswesens auch zum Teil eine Folge der Migration, aber eben nicht nur. Wie bereits angesprochen, tat sich das Schulsystem in Deutschland schon immer schwer mit sogenannten bildungsfernen Schichten. Wir hätten natürlich im Zuge der Flüchtlingskrise und der weiter anhaltenden Migration eine entsprechende Antwort geben müssen in den Schulen, um quasi diesen Missstand abzuhelfen. Das haben wir nicht getan. Doch wie wir gleich sehen werden, ist es eben nicht nur der Fall, dass Kinder mit Migrationshintergrund nun entsprechend unzureichende schulische Leistungen erbringen, sondern wir haben es auch mit einem Niedergang im Rest des Systems zu tun.
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen auch die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Es ist das nicht so, dass wir alleine sind bei diesem Problem. Auch andere Länder haben Probleme. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon gesehen, es gibt Länder, die handeln. Ich erinnere an Großbritannien, wo man es geschafft hat, innerhalb weniger Jahre Mathematik nicht nur zum beliebtesten Schulfach zu machen, sondern zugleich den Anteil der Kinder in der höchsten Leistungsgruppe massiv zu steigern. Man kann also etwas tun. Und es gibt ja Länder, die es vormachen. Finnland, Singapur und Japan zeigen, wie man deutlich bessere schulische Leistungen bekommt. Und vor allem zeigen sie auch, dass es nicht unbedingt bedeutet, man braucht mehr Geld. Die Hebel sind auch bekannt. Frühkindliche Bildung stärken, Sprachtests für alle Vierjährigen, verpflichtende Förderung bei Defiziten, Leistungsorientierung wie das Rückholen in die Schule. Das wäre der Hebel. Das heißt auch ganz klar, andere Dinge zu tun, als wir jetzt tun. Wir brauchen Benotung ab der Grundschule. Wir brauchen verbindliche Grundschulempfehlungen, wenn es um den Übergang zum Gymnasium geht. Wir brauchen eine Stärkung der MINT-Fächer. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Stärken der dualen Ausbildung. Das müssen wir wieder aufwerten. Und wir müssen die Lehrkräfte besser ausbilden und den Beruf attraktiver machen. Die Politik, das wollen wir nicht leugnen, hat einiges gemacht. Wir haben es ja auch gehört in Ankündigungen von Frau Merkel und den anderen. Aber es genügt eben nicht. Wir brauchen ein grundlegendes Reformprogramm. Wir brauchen nicht nur Programme, die irgendwo versuchen, hier und da Probleme zu überdecken. Das Grundübel liegt sicherlich an drei strukturellen Schwächen. Da ist zum einen der Bildungsföderalismus mit 16 Ländern, 16 Standards, 16 parallelen Bildungspolitiken. Wir brauchen hier mehr nationale Einigkeit, mehr Koordination. Das zweite Problem ist, dass wir aufhören müssen, ideologisch zu denken. Als Carsten Linnemann von der CDU vor einigen Jahren gefordert hat, einen Sprachtest verbindlich zu machen im Kindergarten, gab es einen Aufschrei der Entrüstung. Dies sei rassistisch. NRW plant allen Ernstes beispielsweise, Prüfungen in der Muttersprache abzuhalten. Ja, wie will man dann integrieren, wenn man nicht Deutsch lernt, frage ich mich da. Doch das ist nicht alles. Unser Bildungswesen hat sicherlich Probleme. Aber die Probleme, die wir sehen, sind auch Ausfluss einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Bildung wird nicht mehr so hoch geschätzt und auch die Familien gehen anders mit dem Thema Bildung um. Und das ist das grundlegende Thema, was mir Sorgen macht und welches wir jetzt nochmal genauer betrachten wollen. Der Lehrer Jonas Schreiber hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Real Talk – Lehreralltag. Mit einem Vorwort von Boris Palmer. Schreiber nennt darin die gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Werte wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Disziplin geraten ins Wanken. Von vielen anderen Lehrkräften höre und erlebe ich ähnliche Geschichten, ob auf dem Land, in der Stadt oder in anderen Bundesländern. Immer weniger Kinder übernehmen Verantwortung für ihr Handeln. Immer mehr Eltern fordern individuelle Sonderwege statt Grenzen. Leistung wird relativiert, Konsequenzen möglichst vermieden.
Schreiber erkennt auch, dass wir natürlich damit gegenüber der internationalen Konkurrenz abfallen.
Auf meinen Reisen nach China und in die USA wurde mir deutlich, dort wird Bildung als Chance verstanden und zugleich als Leistungspflicht. Unsere Kinder werden morgen mit Gleichaltrigen aus diesen und anderen hochentwickelten Ländern konkurrieren müssen, technologisch, beruflich und kulturell. Und dafür brauchen sie nicht nur Wissen, sondern Haltung, Disziplin, Durchhaltevermögen sowie den Willen, sich weiterzuentwickeln.
Diese Einschätzung kann ich nur ausdrücklich teilen. Jonas Schreiber ändert nüchtern und konservativ in seinem Buch. Doch genau hier liegt die Brücke zur ökonomischen Bildungsdebatte, die uns natürlich hier im Podcast interessiert. Jonas Schreiber abschließend zu seiner Motivation.
Ich mache weiter, weil ich noch an unser System glaube, an eine Schule, in der es nicht um Masse, sondern um Menschlichkeit geht. Ich wünsche mir kleinere Klassen, in denen Kinder gesehen werden können, in denen es Raum gibt für Gespräche, für Persönliches, für echtes Zuhören. Viele Kinder haben niemanden, der sich wirklich für ihre Gedanken interessiert, doch sie wollen erzählen.
Es lohnt sich anzuhören, was in den Schulen heutzutage passiert und deshalb habe ich Jonas Schreiber zum Gespräch eingeladen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Jonas Schreiber kommen, noch dieser Hinweis. Noch bis zum 1. Juni läuft die Jubiläumskampagne 80 Jahre Handelsblatt. Das Handelsblatt lädt Sie ein, diesen Geburtstag mitzufeiern und schenkt Ihnen 4 Wochen lang kostenlosen Zugriff auf alle H+-Inhalte. Sichern Sie sich dieses Aktionsangebot und damit natürlich auch die Möglichkeit, vom Wissensvorsprung des Handelsblatts zu profitieren. Mehr Informationen finden Sie wie immer in Shownotes zu dieser Ausgabe oder unter handelsblatt.com/80. Doch nun zu meinem Gespräch mit Jonas Schreiber.
Jonas Schreiber, Jahrgang 1994, kommt aus dem Leistungssport. Mit 15 begann er als Trainer, mit 19 wechselte er in ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum, wo er 6 Jahre arbeitete und die UEFA-A-Lizenz erwarb. Seit 2019 führt er gemeinsam mit Kollegen eine eigene Fußballschule. Parallel dazu studierte er Lehramt, Wirtschaft, Sport und Informatik und unterrichtet heute an einer Realschule in Bayern. Anfang dieses Jahres hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Real Talk, Lehreralltag, ein Blick hinter die Schulkulisse mit einem Vorwort von Boris Palmer. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Sehr geehrter Herr Schreiber, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Danke, dass ich da sein darf.
Herr Schreiber, ich hatte schon mal einen Lehrer zu Gast und damals ging es mir so ein bisschen darum, ich wollte verstehen, warum Jugendliche und Kinder
sich auf Straßen kleben, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Und er meinte damals zu mir, Herr Stelter, das liegt einfach daran, das ist meiner Wort da nicht so gesagt, nach dem Motto, ihr habt besonders gut in der Schule aufgepasst, weil die ab dem Kindergarten gelernt haben, dass die menschliche Intelligenz, wahrscheinlich menschliche Existenz, quasi dem Klima schadet und deshalb dieses Thema so hoch positioniert haben. Jetzt war natürlich aber kein Lehrer aus Bayern. Jetzt habe ich mit ihm zum ersten Mal jemanden zu Gast, wo ich immer sagen würde, das schulisch beste Bundesland Deutschlands, was ja nicht mehr stimmt. Also ich habe in Bayern Abitur gemacht, damals war es noch Nummer 1. Jetzt sind sie, glaube ich, Nummer 2 nach Sachsen. Aber auf jeden Fall eigentlich ein Bundesland, von dem man sagt, dort ist die Welt noch in Ordnung. Dort gibt es noch keine Einsabiturflut, da gibt es doch gute PISA-Ergebnisse. Und dann haben Sie ein Buch geschrieben, wo man die Frage aufwerfen kann, ist das vielleicht selbst in Bayern nicht mehr ganz in Ordnung? Also vielleicht fangen wir mal damit an, vielleicht sagen Sie mal kurz was zu Ihrem Werdegang im Schulwesen und was Sie bewogen hat, sich hinzusetzen und trotz der Aufgaben, die man als Lehrer hat, sich hinzusetzen und ein Buch über die Lage in den Schulen zu schreiben.
Ursprünglich komme ich aus dem Leistungssport, aus dem Leistungsfußball, um genau zu sein, war hier lange tätig und habe parallel Lehramt studiert, wo ich 2020 dann ins Referendariat gegangen bin und da an verschiedenen Schulen eben in Bayern tätig war und da Einblicke erlangen durfte. Und leider waren die Einblicke an so gut wie allen Schulen immer sehr, sehr ähnlich. Mein Aufhänger war jetzt nicht die Klimakleber-Hysterie, sondern mein Aufhänger ist eher die fehlende Leistungsbereitschaft bzw. die Leistungsmotivation. Und es war auffällig, dass eben an sehr, sehr vielen Schulen, auch jetzt, wenn ich mit Kollegen mich unterhalte, sei es in Bayern oder sei es außerhalb von Bayern, sehr, sehr ähnliche Geschichten kommen. Und das war so der Aufhänger von mir, dass ich sage, ich kann es keine 40 Jahre in diesem Zustand oder ich glaube nicht, dass ich in den nächsten 40 Jahren so überlebe, dass ich was sagen möchte, dass ich mir nie vorwerfen kann, warum habe ich nichts gesagt. Und ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der die perfekten Lösungen präsentiert, sondern im ersten Schritt, glaube ich, ist es wichtig, überhaupt mal ein Problem zu benennen. Und das Problem, was Sie gerade richtig gesagt haben, ist die, wenn man es auf die PISA-Studien mal bezieht, die fehlende Vergleichbarkeit mit anderen Ländern inzwischen. Wir sind auf den PISA-Ergebnissen extrem abgestürzt. Wir sind sogar unter den 2000er-Ergebnissen, wo es damals einen riesen Aufschrei gab, dass wir so schlecht in der Bildung sind. Daraufhin kam ja die große Bildungsreform. Ist dann so bis 2012, 2015 angestiegen und seitdem sind wir wieder stark gefallen und zwar unter diese Werte. Und einfach nur mal von den Zahlen her, weil das sind immer nicht ganz so durchsichtige Zahlen. Wir sind 30% jetzt in den letzten 10 Jahren ungefähr gefallen oder 30 Punkte besser gesagt in den letzten 10 Jahren gefallen. Und diese 30 Punkte sind ungefähr ein Lernjahr. Heißt, wir sind ein Lernjahr hinten dran, was wir 2012, 2015 haben. Und das sehe ich als sehr, sehr dramatische Entwicklung an. Und darum habe ich mir eben die Zeit genommen, neben meinem Lehramt und das Buch geschrieben und möchte eben darauf hinweisen, dass wir da ein Problem haben, was ich jetzt nicht per se lösen kann, sondern was andere kluge Leute lösen müssen. Aber einfach mal, dass da ein Hilfeschrei oder eine rote Warnleuchte aufkommt, das sehe ich als meine Aufgabe.
Jetzt weiß ich nicht, welche Altersgruppen Sie untersucht haben, werde ich noch sagen, aber es gibt ja noch andere Studien. Es gibt ja die IQ-Studie, die zeigt ja schon, dass so in der 4. Klasse schon quasi 45% der Kinder nicht rechnen, lesen, schreiben können. Da wurde ja so bei der IQ-Studie gesagt, nach dem Motto, diese Kinder, da kann man jetzt schon eine negative Prognose abgeben bezüglich deren weiterer Schulkarriere. Dann gibt es noch den allgemeinen Bildungstrend, glaube ich, so für die 10-, 12-Jährigen, wo ja auch im Prinzip 9. Klasse massiver Leistungsabfall da ist. Jetzt für mich interessant, was ist eigentlich so ein bisschen die Ursache dafür? Weil ein Punkt ist ja, wenn Sie die PISA-Studie anschauen, wir haben dort einen ganz großen Unterschied zwischen den Kindern bezüglich der sozioökonomischen Herkunft, wie es so schön heißt. Also nach dem Motto eher bildungsnahe, bildungsfern. Dann haben wir vor allem natürlich das Thema, dass Kinder mit Migrationshintergrund deutlich abfallen. Das ist vielleicht eine Kombination aus Migration und eher bildungsferne Haushalte. Also ist es wirklich so, dass das Schulniveau gesamthaft sinkt? Oder haben wir da nur eine Mixverschiebung von der Schülerschaft her?
Ich glaube, beides ist der Fall. Klar haben wir auch eine Mixverschiebung, die ist auch da, seit 2015 natürlich speziell. Aber das würde ich jetzt halt nicht per se als den Grund nennen, sondern generell sehe ich den Abfall von Leistung als Drei-Säulen-Problem, in Anführungszeichen. Einmal klar von den Kindern, einmal zweites Mal vom Elternhaus und drittes Mal von uns als Lehrkräfte beziehungsweise als Schulsystem auch, dass wir eben den Anspruch deutlich nach unten senken. Und das ist eben eine Geschichte aus meinem Buch, die mich so ein bisschen aufgeweckt hat oder ja auch hier wieder diese Alarmlampen in meinem Kopf so auf hat kommen lassen. Da geht es darum, dass ich eine Prüfung 2 Jahre hintereinander oder in einem 2-Jahres-Rhythmus hintereinander geschrieben habe und die Prüfung ist mit einer ganzen Notenschnitt schlechter ausgefallen. wenn man einen gewissen Notenschnitt hat, bei 4,2 bei uns an der Schule, muss man zur Schulleitung gehen und dann eben erklären, wieso dieser Notenschnitt so gekommen ist, wie er gekommen ist. Und muss man halt die Hefteinträge und seinen Unterricht vorzeigen, aber auch die Prüfungen. Die Schulleitung hat sich dann die Prüfung angeschaut, fachfremd, ich bin Wirtschaftslehrer, und hat gesagt, eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig. Aber, hören Sie zu, Herr Schreiber, ich kann die gleiche Prüfung, wie ich vor 10 Jahren gehalten habe, heute nicht mehr halten, weil sonst würde ich nur 5 und 6er bekommen. Dann habe ich zur Schulleitung gesagt, aber das kann ja nicht unser Anspruch sein, die Leistungen so weit runterzuschrauben, dass wir jetzt halt alle mitnehmen, egal was sie tun oder was sie nicht tun, dass alle einfach zufrieden sind. Und das war ein so Aha-Moment eben über die letzten Jahre, wo ich gesagt habe, wir als Schule fangen auch an, dieses System zu verwässern. Wir fangen an, möglichst viele aufs Gymnasium, möglichst viele Abitur oder die Abiturquote relativ hoch, möglichst viele 1-Komma-Abiture. Heißt, wir sind auch ein Problem in dem System, wobei das System in meinen Augen sehr, sehr gut ist, speziell dieses wir in Bayern haben ein dreigliedriges Schulsystem, finde ich sehr, sehr gut, weil so jeder Schüler auf seine Stärken eigentlich beachtet, auf die entsprechende Schule geht. Heißt, ich bin eher dazu in der Lage, vielleicht später dann mal das Integral zu berechnen, dann werde ich wahrscheinlich eher aufs Gymnasium gehen. So ein Schüler, der aus einer bildungsferneren Schicht kommt, was ja auch im ersten Moment überhaupt kein Problem ist, geht dann eher auf die Mittelschule und hat danach immer noch die Möglichkeiten, möglicherweise geht er auf die Mittelschule, kann natürlich auch aufs Gymnasium gehen, hat danach natürlich immer noch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und dann trotzdem noch zu studieren. Das, finde ich, ist das Schöne in Deutschland, in Bayern, dass diese Wege vorhanden sind. Aber wenn ich jetzt halt jedem sage, du musst unbedingt aufs Gymnasium gehen, aber es schafft nicht jeder, weil es gar nicht von diesem System her vorgesehen ist, dass jeder aufs Gymnasium gehen kann, muss er auch gar nicht, weil für den einen ist die Schule besser, für die andere ist eine Ausbildung besser und dann was Handwerkliches zu tun. Aber wenn ich jeden von der Schule oder vom System her in dieses Abitur quetschen möchte, dann habe ich aus Systemsicht ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist ein Punkt. Dann haben wir natürlich den Punkt, dass die Schüler, und das kritisiere ich, deutlich unmotivierter sind. Jetzt halt auch nicht nur an meiner Schule oder auch nicht nur an meinen Fächern. Woran mache ich das fest? Beispielsweise, wir haben sogenannte Leserechtschreibschwäche. Und wenn man eine sogenannte Leserechtschreibschwäche hat, dann kann man sich je nach Schulart bis zu 25% an unserer Schulart, in einer Realschule, kann man 25% Zeitschulschlag bekommen. So, da die Schüler natürlich nicht so doof sind und relativ schnell rausfinden, wie kann ich das System austricksen, haben bei mir teilweise bis zu 50-60% in Klassen, auch wieder Ausnahmen, haben dann auf einmal diese LRS-Diagnose. Dann kommen die Schüler zu mir und sagen, Herr Schreiber, ich habe auch als taktisches LRS. Dann bin ich natürlich irritiert, was er mit taktischem LRS meint. Und er meinte damit, ich habe das System jetzt so ausgetrickst, ich habe mir jetzt eine Diagnose gegeben, dass ich 25% mehr Zeit habe, weil es ist ja unfair, wenn es jemand anderes hat, sei es dahingestellt, ob er es hat oder nicht, diese 25% mehr Zeit in den Prüfungen hat und damit einen Vorteil. So, wenn er jetzt halt merkt, okay, es haben auch andere Schüler, die eigentlich nicht diese Leserechtschreibstörung haben, dass es diese Schüler gibt, die Leserechtschreibstörung haben, das ist ja komplett unbestritten. Aber dann nimmt es natürlich eine Fahrt auf und die Schüler merken, okay, ich kann das System austricksen. Ich werde belohnt dafür, dass ich mich schwach mache, in Anführungszeichen, und so tue, als ob ich es nicht kann. Warum können sie nicht lesen? Das ist auch ein Riesenpunkt und da sehe ich keinen großen Unterschied, weil sie gesagt haben, mit Migration oder ohne Migration. Speziell im Leserechtschreiben, aber auch im logischen Matheverständnis haben wir ein Riesenthema. Was meine ich damit? Wortschatzthema. Beispiel, bei uns an der Schule haben 5. und 6. Klasse Deutschlehrkräfte haben ein Deutschvokabelheft eingeführt, weil die Schüler, und das merke ich auch im Wirtschaftsunterricht, viele Vokabeln nicht mehr verstehen, die für uns im Sprachgebrauch normal sind. Beispiel, letztens erzählt mir eine Schülerin oder eine Kollegin, dass sie das Wort Weide oder Dackel aufgeschrieben oder einen Text hatte und dann konnten die Schüler eben damit nichts anfangen und dann haben sie erstmal diese beiden Wörter erörtert, was es überhaupt heißt. Gleich habe ich bei mir im Wirtschafts- und Rechtsunterricht auch, da gestalte ich inzwischen meine Arbeitsblätter, je nachdem, welche Arbeitungsphase ich habe, gestalte ich meine Arbeitsblätter teilweise so, wo ich weiß, dass mit diesem Wort, es muss nicht mal ein Fremdwort sein, Probleme sind, dass ich in Klammern dahinter schreibe, was das Wort bedeutet, dass die Kinder überhaupt den Text verstehen können. Und das hat überhaupt nichts mit Migration oder Nicht-Migration-Hintergrund zu tun, zumindest auf der Schulart, wo ich bin, sondern das ist ein flächendeckenderes Problem, dass das Leserechtschreiben überhaupt nicht mehr so da ist, wie es da sein sollte. Und das impliziert natürlich, sie haben schneller eine Leserechtschreibstörung. Aber auf das wollte ich gar nicht raus, sondern ich wollte eigentlich darauf raus, dass der Anspruch nicht mehr so da ist, von einem Schüler selber etwas zu leisten, weil er eh durchkommt, in Anführungszeichen. Ich schaffe eh die Jahrgangsstufe, ich werde eh irgendwie durchgeboxt. Vielleicht kommt nochmal eine mündliche Prüfung da oder es kommt nochmal eine Projektpräsentation und es kommt nochmal ein Referat, was ich halten kann, um ja nicht eben an der Note hängen zu bleiben, wo ich gerade bin. Und der Schüler weiß auch, das wird vom System, wird von uns, aber auch wird von den Eltern, und da kommt gleich dann der dritte Baustein, wird so gemacht, dass es für den Schüler passt. Heißt, er kommt auf alle Fälle irgendwie durch. Klar gibt es auch Schüler, die durchfallen, das auf überhaupt oder ist überhaupt nicht bestritten, aber eben das Verständnis dafür, dass ich nichts mehr so viel leisten muss wie ja zu meiner oder ihrer Schulzeit, das ist eben größer da. Auch noch ein Beispiel, auch das ist in meinem Buch, weil ich das so als Sportler eben bezeichnen finde. Wir haben einen Spendenlauf und diesen Spendenlauf gibt es regelmäßig, also gibt es Noten, abgesehen davon, dass eben eine Spende dann für den Elternbeirat zustande kommt. Und in diesem Spendenlauf sind regelmäßig 20 bis 30 Schüler, die von Haus aus hergehen und sagen, Herr Schreiber, tragen Sie mir eine 6 ein. Die gar nicht mehr den Anspruch haben an sich selber, egal ob sportlich oder nicht sportlich, aber die gar nicht mehr den Anspruch haben für sich selber, jetzt möchte ich gerne, egal wie viel Geld ich da zusammenlaufe, ich möchte jetzt etwas leisten. Und das streckt sich in sehr, sehr vielen Fächern. Und die Konsequenz bleibt aus, weil Sport in dem Fall kein Vorrückungsfach ist. Oder wie vorhin schon gesagt, eben dann irgendwo noch Noten auftauchen, die dann da sind. Und das verstehen die Schüler natürlich relativ schnell, weil die sind natürlich auch clever in solchen Dingen, wäre ich auch oder war ich auch, und adaptieren das und passen es an. Und damit sinkt natürlich das Leistungsniveau auf der Seite. Und dann kommen wir zum dritten Baustein, den Eltern, die natürlich auch in die ganze Geschichte mit reinspielen. Ist nicht selten, dass der ein oder anderes Elternteil dann, wenn die Noten nicht so sind, wie sie sein sollten, beim Lehrer natürlich anruft, fragt, wieso, weshalb, warum und dann auch mit dem freundlichen Hinweis darauf abspielen möchte, dass der Anwalt auch jetzt nicht so weit weg ist, sondern dass der auch gerne mal vorbeikommen kann. War bei mir persönlich auch schon mal der Fall, hat die Schulleitung dann sehr, sehr gut mit mir zusammen geregelt. Also da war die Schulleitung dann auch klar, wie da die Handhabe ist und hat es super gemacht. Aber da war der Schüler, hat es wiederholt, hat auch den externen Quali nicht geschafft gehabt und dann war ich als Lehrkraft schuld, dass der Schüler jetzt erneut wahrscheinlich das Schuljahr nicht besteht. Bei den anderen Fächern auch so, weil man kann natürlich sagen, der Herr Schreiber macht den Unterricht überschaubar gut und es liegt dann am Herrn Schreiber. Sicherlich auch mit dabei, natürlich. Ich habe auch mein im Kreuz zu tragen. Aber dieser Anspruch von den Eltern, es muss woran liegen, aber nicht an meinem Kind oder es darf nicht an meinem Kind liegen. Anderes Beispiel, ich bin auch IT-Lehrer und da haben wir ein Brieflayout, also wie ist so ein Brief aufgebaut, Briefkopf und wie schaut es eben aus. Und da tun sich die Schüler immer schwer oder sind zu faul, besser gesagt, weil hier auch wieder ja Probleme da sind. Und dann schreibt mich eine Mutter an, ja, wie kann es denn sein, dass ihr Sohn eine 6 in dem Brieflayout hat? Dann sage ich ihr, ja, ihr Sohn hat halt, er sagt beispielsweise, wo dann steht Nürnberg und dann eben die Postleitzahl, dann schreibt halt das Kind, oder die Postleitzahl und dann Nürnberg, dann schreibt halt das Kind hin, Nürnberg, PLZ und dann die Postleitzahl. So steht es dann in der Prüfung drin und das ist halt einfach falsch. So, und dann kommt die Mutter zu mir und beschwert sich, jetzt das Kind hat ja Nachhilfe, in IT wohlgemerkt, in einem Fach, wo es eigentlich nur darum geht, ich lerne etwas auswendig, wie so ein Brief aufgebaut ist, hat eine 6 geschrieben und sie verlangt von mir jetzt die 300 Euro zurück, die sie für die Nachhilfe ausgegeben hat. So, das heißt auch wieder, hier, ich schiebe wieder das Problem weg von mir, die Verantwortung wieder weg von mir, es ist wieder jemand anderes und das zieht sich in meinen Augen durch alle drei Säulen durch und da bestärkt sich natürlich jede Säule selber, weil das System sagt oder wir als Lehrkräfte, wir wollen es auch nicht, darum tun wir dir was Gutes, aber wir tun dir nichts Gutes. Das Kind sagt, oh, mir wird was Gutes getan, ich muss nichts machen und die Eltern, ja, jetzt tu was Gutes, sonst gibt's auch wieder Ärger. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die nicht besonders gut ist und wo jetzt keiner wirklich schuld ist, aber alle irgendwo mit schuld sind. Und das ist eben eine Mischung, die auf Sicht sehr, sehr brandgefährlich ist.
Es waren so viele Punkte dabei. Ich gehe nochmal ein bisschen Schritt zurück. Sie haben am Anfang gesagt, dass das bayerische System mit den drei Säulen eigentlich ganz gut ist. Und da bin ich bei Ihnen. Ich weiß natürlich auch, ich kenne auch die Geschichten im Bekanntenkreis, wo eben dann ein Kind, weil die Mutter dann wieder angefangen hat zu arbeiten, quasi das dritte Kind es dann nicht geschafft hat aufs Gymnasium, weil quasi die Mutter nicht genug gelernt hat. Es gibt ja diese Kritik immer, die Motto, ja, Bayern wird sehr früh sortiert und so weiter und so fort. Sie haben natürlich dargelegt, man kann es wieder korrigieren, aber zumindest ist es erstmal eine Weichenstellung. Und dann habe ich Ihnen jetzt gerade zugehört bei dem ganzen Thema Lese-Rechtschreibschwäche. Ich meine, Dackel und Weide, ja, also ich würde nicht mal sagen, wurde meiner Schulzeit noch in der Grundschule behandelt, selbst in Berlin. Ich habe bei Berlin noch Grundschule gemacht, bevor ich in Bayern am Gymnasium war. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist es denn nicht so, dass das Problem ganz früh beginnt? Ich meine, müsste nicht in der Grundschule Weide, Dackel und so weiter auf so einem Niveau gelehrt werden, dass das Sprachniveau da ist? Weil ich denke mir, Sie sind ja in höheren Jahrgängen, sobald ich Wirtschaft Recht mache, gehe ich davon aus, dass so Rechner, also Grundrechenarten, Wortschatz, Rechtschreibung, das ist doch eigentlich vorher zu vermitteln. Ist nicht das das Problem und ist da nicht dann ein Versagen des Systems da, wo gerade natürlich diejenigen, die aus bildungsfernen Schichten kommen, da schon abgehängt werden?
Ich glaube auch, dass wir, also ich unterrichte ja ab der 5. Klasse, wie Sie richtig gesagt haben, dass da der Zug abgefahren ist. Ich glaube, man muss deutlich früher anfangen. Es fängt ja in der Grundschule schon an, dass da auch viel, wir schreiben jetzt halt eher, wie wir sprechen, es soll dir Spaß machen. Wir achten jetzt halt nicht mehr so drauf, hat jetzt letztens eine Kollegin bei mir beschwert, eine Deutschkollegin, dass sie einen Aufsatz von ihrem Kind zurückbekommen hat, von der Grundschullehrerin, wo dann drunter steht, super, aber gefühlt alles rot ist, weil halt alles nur kleingeschrieben ist. So, dass da der Wert, kann ich jetzt halt nicht beurteilen, weil ich bin da zu weit weg. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was mir gesagt wurde, dass da eben der Wert nicht mehr so da ist. Genauso wie jetzt halt mit den Bundesjugendspielen, die sind ja nicht abgeschafft, was auch immer wieder so behauptet wird, sondern da ist eben, es ist ja eher das olympische Motto, schön, dass wir alle dabei sind und los geht's. Heißt, dass der Anspruch auch hier schon runtergesenkt wird. Und darum glaube ich, ja, es fängt in der Grundschule an. Aber es fängt natürlich schon früher an, wenn beispielsweise jetzt halt im Kindergarten die Kinder dann nicht unbedingt Deutsch können, was dann nicht bei mir der Fall ist. Bei mir können die alle wunderbar Deutsch. Wie gesagt, ich kann mich gut mit denen unterhalten. Allerdings halt mit ein paar Vokabeln haben wir Probleme. Aber da fängt es definitiv an. Oder aber es fängt dann an, wenn die Eltern auch aus bildungsfernen Schichten oder eben aus mit Migrationshintergrund sind, aus dem Ausland kommen und dann kein Deutsch können. Heißt, dann hat die Grundschullehrkraft gar nicht die Möglichkeit, sich mit den Eltern zu unterhalten. Habe ich auch teilweise das Problem. Da muss entweder das Kind übersetzen oder es muss dann eben irgendein Verwandter übersetzen. Die Wertschätzung für das Ganze ist dann gar nicht so da, wie sie da sein kann, weil eben die Bildung in anderen Ländern anders gesehen wird. Und das, glaube ich, ist stark in der Grundschule natürlich notwendig, dass man das da deutlich ändert.
Okay, jetzt haben wir gesehen, wir haben also das Thema, dass wir Abiturientenquoten hochbringen und Einser-Abiturienten hochbekommen, scheinbar ja auch in Bayern, zu meiner Erstaunen, und dass wir gleichzeitig das Thema einfach haben, an dem Motto, wir machen das über das Absenken von Leistungsstandards. Gleichzeitig sagen sie Motivationskrise. Wenn Sie die Motivationskrise anschauen, okay, ich mal ganz ehrlich, ich verstehe die Kinder, die sagen, alle anderen kriegen 95% mehr Zeit, will ich auch gerne haben. Also ganz ehrlich, das verstehe ich. Da würden wir beide als Ökonomen auch sagen, das ist total rational, alles andere ist beknackt. Ja. So, die Frage ist natürlich trotzdem, Sie sagen zwar so, ja, Sie wollen nur beschreiben, aber irgendwie ist es schon die Frage, es muss doch auch Ansatzpunkte geben, es zu verbessern. Also einen haben wir gerade besprochen, die Grundschulen müssten eigentlich, würde ich mal sagen, wieder härter werden. Also der Sohn ihrer Kollegin müsste einfach keine, nicht sehr gut, sondern müsste einfach da eine 6 haben oder eine 5 nach dem Motto, klar, war okay, alle Worte richtig geschrieben, aber leider alles klein geschrieben, deshalb hier 5, ja. Wenn Sie drüber nachdenken, wo würden Sie denn ansetzen?
Ich würde damit ansetzen, deutlich konsequenter einmal bei den Noten zu sein. Heißt, wenn es jetzt bei meiner Kollegin, deren Sohn, wenn es da eben nicht so ist, wie es sein soll, dann muss es eben im Worst Case die Klasse wiederholen. Aber, und das bringt mich zum zweiten Punkt, die individuelle Förderung da deutlich hochschrauben. Wir haben nicht umsonst die KI, wir haben nicht umsonst eine Digitalisierung, die in dem Maße, und das ist ein Kritikpunkt von mir und auch eine mögliche Verbesserung, noch nicht stattfindet, die deutlich individueller dann auf den Schüler eingehen kann. Beispiel, der Schüler kann nicht rechnen, warum auch immer, ist so, dann gibt's eben ein zusätzliches Programm, KI gesteuert, gibt's ein schönes Programm, das heißt Duolingo, da kann man Sprachen lernen und es merkt sich, mit dem Wort habe ich ein Problem und es wiederholt halt regelmäßig das Wort. Das Gleiche könnte ich ja theoretisch auch für Mathe machen, KI gesteuert. Oder aber ich gehe her und mache, natürlich haben wir gesagt, Lehrermangel, ich habe ein Lehrerproblem, ich mache ein paar Unterrichtsstunden frei für eine Lehrkraft, die zusätzlichen Nachmittags Förderunterricht anbietet im Fach XY, wo das Kind eben schlecht ist. Beispielsweise jetzt für bildungsferne Schichten Lesen und Schreiben, weil das Kind wird daheim eher kein Buch in die Hand nehmen. Dass ich anfange, die Aufgaben, die daheim in Anführungszeichen normal sind oder normal waren, eben in der Schule dann nachzuholen. Aber das geht nicht im regulären Unterricht, weil sonst der reguläre Unterricht oder der Stoff runterfällt und das wäre natürlich nicht das, was unbedingt notwendig ist. Darum glaube ich, individuell angepasst, Diagnosen erstellen, wo ist welches Kind nicht gut, aber jetzt nicht nur auf die Schule, sondern mit allgemeinen Tests, in meinen Augen jedes Jahr, eine Art PISA-Studie, in ganz Deutschland, in ganz Bayern, in einem Bundesland und dann sagen, Schüler XY, du bist jetzt in dem Fach vom letzten Jahr auf dieses Jahr nicht viel besser geworden. Jetzt hast du nächstes Schuljahr eben am Nachmittag Förderunterricht in Deutsch, dass du lesen und schreiben lernst oder in Mathe oder in Englisch. Und dann habe ich auf der einen Seite einmal einen Vergleich zwischen den Schülern. Wie entwickeln sich die Schüler individuell, aber auch in der Klasse? Und ich hätte mal als Lehrkraft auch eine Rückmeldung. Ich mache den Unterricht gut, ich mache den Unterricht nicht gut. Wie entwickle ich die Klassen? Und die Schulen könnten somit auch nochmal mehr in Konkurrenz treten und dann könnten die anderen Schulen theoretisch auch nochmal voneinander lernen oder noch mehr lernen. Was macht diese Schule besonders gut, die jedes Mal Kinder, die noch nicht so oder leistungsschwach sind, stärker bringt? Also ich glaube, da in die individuelle Förderung deutlich mehr reingehen, aber das außerhalb von dem regulären Unterricht, sondern eben mit so Extrakursen, die natürlich wieder Kosten bzw. Lehrerstunden beschlagnahmen würden. Aber ich glaube, wenn man das so charmant macht, wären es gar nicht so viele Lehrerstunden, die da abhanden gehen würden.
Ja, gut, ich meine, ich habe gerade überlegt, also ihr Beispiel Duolingo, könnte man sich vorstellen, ja gut, mit KI, dann könnte man ja sagen, okay, wir nutzen KI eigentlich, und wenn man KI einsetzt als Mathelehrer, als Englischlehrer, als Deutschlehrer, sozusagen für das Nachholen, für das Nacharbeiten, kann man ja auch nachhalten, ob die Kinder das nutzen. Da kann man ja auch sagen, du hast das jetzt also technisch nicht genutzt. Ich meine, ich weiß vielleicht, wie Datenschutz bei uns, aber normalerweise könnte man es ja nachhalten und könnte sagen, okay, hier ist das eigentlich, und dann gibt es vielleicht auch Incentive-Systeme, um die Kinder zu motivieren, wenn ich hier Punkte sammelst, da kann man sich schon was vorstellen. Also in die Richtung würde man gehen. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch mit dem Kultusministerium zu tun. Ich meine, wie ist denn da die Haltung? Weil ich meine, wenn man so die Wahlkampfsprüche hört, übrigens jetzt nicht nur in Bayern, sondern anderswo, ist ja immer ganz, Bildung ist ganz groß und wir machen ja ganz viel. Und wie gesagt, ich hätte jetzt in Bayern erwartet, Bayern, die sehen das ja auch. Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt der einzige Lehrer in Bayern sind, der diese Probleme sieht.
Nein, ich war inzwischen bei vielen Medien und konnte meine Thematik aufbringen. Und wenn man sich da einfach nur mal die Kommentare unter den Beiträgen anschaut, dann sind 95% der Beiträge, ich bin auch Lehrer, ich sehe es genauso wie Sie, schön, dass es jemand mal sagt. Wahnsinn, dass es jemand sich mal traut zu sagen. Da ist die Frage, warum traust du dich das nicht, wenn du jetzt schon länger in dem Beruf drinnen bist, das schneller zu sagen oder das Problem mal zu benennen, was ich jetzt in dem Fall mache. Das ist Punkt 1. Also ich glaube, da sind sehr, sehr viele Kollegen, die mir auch zuschreiben oder zusagen, dass es so ist. Klar gibt es auch Kollegen, die sagen, so sehen sie es nicht, weil die eben nicht aus diesem Leistungsgedanken kommen. Aber das ist deutlich geringer von der Anzahl, wie gesagt, 5-10% vielleicht. Aber die Kollegen, die sagen, so ist es und wir müssen da dringend was ändern, ist sehr, sehr hoch. Warum wird dann nichts geändert? Ich bin nicht in der Politik drin oder ich war auch noch nie in der Politik drinnen. Ich glaube, da sind so viele unterschiedliche Konzepte, die in den verschiedenen Parteien diskutiert werden, wo dann aber auch mal wieder Funktionäre dann sich ändern, dass da keine klare Linie gefunden werden kann beziehungsweise gefunden wird, um da mal eine Marschrichtung vorzugeben, wie es ist. Warum die Leistungsstandards immer und immer wieder nach unten angepasst werden, ist, glaube ich, relativ einfach, weil keiner der Buhmann sein möchte und die Wahrheit sagen möchte, wie der aktuelle Stand ist, weil dann könnte ja die Gefahr sein, dass ich da nicht wiedergewählt werde, weil ich benenne ja ein Problem und kann es im ersten Moment nicht lösen, weil ja Bildung ist ja über eine lange Dekade zu betrachten. Aber warum das final so ist, kann ich als nur Lehrer nicht beschreiben.
Schon klar, aber Sie haben, Gottes Willen, Sie sollen ja auch nicht hier und vor allem sollen Sie ja nicht irgendwie in Schulitäten kommen, weil Sie irgendjemand kritisieren. Aber ich habe ein paar Fragen im Kopf. Also das eine ist die Frage auch so ein bisschen, wenn Sie die Schulen betrachten, gibt es nicht auch ein Thema, so eine Fluchtbewegung aus der Schule? Also, schauen Sie, Berlin ist wohl ganz klar, als erstes, was man macht, man versucht, das Kind in den richtigen Stadtteil unterzubringen. Wenn das klappt oder nicht klappt, als nächste Stufe ist, man geht auf eine Schule, die zum Beispiel Eintrittstests hat, sowas gibt es sogar in Berlin auch, vielleicht ein Schwerpunkt MINT-Fächer, oder sie gehen halt dann auf privat getragene Schulen, also jetzt kirchlich, oder sie gehen eben auf eine Privatschule, wo sie richtig Geld in die Hand nehmen müssen, und die nächste Stufe ist dann Internat im Inland und die nächste Stufe ist Internat im Ausland, zusammen, wenn sie aus dem System ausflüchten möchten. Und für mich ist immer so, ich glaube, es gibt zwei Arten von Flüchtlingen. Der eine Flüchtling ist der das aus Leistungsgründen nicht kann. Also jetzt das Beispiel da ihres Schülers, wo die mit dem Anwalt kamen, vielleicht wäre die Antwort richtig gewesen, das Kind irgendwo in den Nahen zu stecken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die flüchten eben vom Leistungsabfall und sagen, ich möchte quasi nicht diesen Leistungsabfall mitmachen. Und wenn die gehen, dann sinkt das Niveau ja noch weiter ab. Also kann man sowas beobachten oder ist es jetzt von mir nur so eine hypothetische Annahme?
Nee, das kann man beobachten und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe eine Bekannte, die kommt aus der Türkei und die hat ein Kind und die ist jetzt weggezogen von hier, wo ich jetzt wohne, und hat gesagt, sie möchte nicht, dass das Kind mit türkischen Wurzeln wohlgemerkt, in der zweiten Generation, in dem Umfeld aufwächst, wo wir gerade sind. Und da gibt's auch viele andere Familien, die Ähnliches sagen. Darum ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Andrang aufs Gymnasium so, weil das auch von verschiedenen anderen Eltern so kommt. Wir wollen unser Kind auf alle Fälle aufs Gymnasium schicken, weil da das Klientel und das Umfeld so ist, dass es tragbar für uns ist. Dann sinkt natürlich das Niveau auf dem Gymnasium. Kinder, die eigentlich nichts auf dem Gymnasium zu suchen haben, weil sie eher im handwerklichen Bereich tätig sind, sind dann nicht mehr auf der Realschule oder auf der Mittelschule, sondern auf einmal auf dem Gymnasium. Damit sinkt auch auf der Mittelschule, auf der Realschule das Niveau, weil diese Kinder natürlich fehlen. Und das verbessert das Ganze nochmal.
Ich will Ihnen eine andere Frage nochmal stellen, und zwar ist es zum Thema Umfang des Unterrichts und Anzahl Fächer. Also, ich habe auch Wirtschaftsrecht gemacht in Bayern. Ich habe das gemocht. Wirtschaftsrechtsleistungskurs hieß es, da ich weiß nicht, was heute noch so heißt, aber es war damals sozusagen eins meiner Abiturfächer und offensichtlich macht es mir ja Spaß. Ich bin ja dabei geblieben. Jetzt höre ich Ihnen so zu und denke mir so, die können nicht Dackel und Weide. Wenn das jetzt so ist, wäre es nicht vernünftig, das Gymnasium würde sich konzentrieren auf Englisch, Mathe und Deutsch und vielleicht noch Physik und Chemie, so die MINT-Fächer und so, dass man quasi letzter Konsequenz Wirtschaftsrecht runterfallen lässt, ist jetzt mal, was natürlich schade wäre. Einfach zu sagen, wir müssen einfach aufhören, diese Fächer, weil wir haben es mit einem Mangel an Kernkompetenzen zu tun und wir sollten uns darauf konzentrieren.
Ja und nein, weil was wäre die Folge davon? Wird ja immer wieder diskutiert, dass andere Fächer, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, so Medienkompetenz und so reinkommt. Zu dem Thema, wir haben ja einen fächerunabhängigen Lehrplan, heißt beispielsweise Medienkompetenz, sollen wir unabhängig von IT, das soll auch in Wirtschaft, soll auch in Deutsch und, soll eben in allen Fächern
also
immer wieder
werden.
Genau, soll immer wieder Einklang finden. So, und das finde ich gut, weil wenn es eben zum Thema passt, dann passt zum Thema, dann bin ich es ein. Klein IT mehr, weil ist logischerweise am Computer deutlich häufiger der Fall. Darum sage ich Nein zu dem Fall, dass wir da eben bestimmte Fächer einführen sollen. Und warum sage ich Nein, dass Fächer abgeschafft werden sollen? Schauen wir jetzt mal musisch, Sport oder Kunst an. Das sind Fächer, wo es die Note in Anführungszeichen nicht so viel zählt. Ich habe es vorhin kritisiert, weiß ich. Aber auf der anderen Seite finde ich es wieder hervorragende Fächer, weil es ist ein Fach, wo das Kind Sport macht. Ich mache Sport um des Sports willen, um Freude zu haben. Und jetzt nicht, weil ich muss zwingend. So. Ich kritisiere das, dass die Kinder diesen Sport nicht mehr machen, um den Sport zu wählen, aus Spaß. Aber das Gleiche ist ja auch in Kunst oder Musik. Ich bin kreativ, ich lebe mich aus. Darum sage ich diese Fächer nicht. Warum sage ich auch Biologie oder Physik oder Wirtschaft und Recht auf alle Fälle beibehalten? Weil das fundamentale Dinge sind, wo ich der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, dass jeder eine gewisse Grundlage im Physikbereich oder im Biologiebereich hat, unabhängig davon, ob er das später mal braucht oder nicht. Weil dann habe ich jetzt halt auf die breite Masse, habe jetzt halt keine Ahnung, wie viele Fächer wir haben. Sagen wir haben 15 Fächer, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Wir haben 15 Fächer, Ihnen gefällt Wirtschaft und Recht. Mir gefällt Wirtschaft und Recht überhaupt nicht. Ich muss mir jetzt halt durchquälen, sei es drum. Aber mir gefällt dafür Biologie super. Und dann habe ich die Chance, Biologie kennenzulernen. Und für mich später festzustellen, oh, das ist ein Bereich, in dem möchte ich später mehr machen. Ich möchte darin arbeiten, ich möchte darin aufgehen. So, aber die Chance hätte ich gar nicht, wenn jetzt das Fach Biologie weggenommen werden würde. Und das fände ich wieder diesem Kind nicht fair gegenüber. Und ich glaube, Sie hätten kein Problem damit, die Dinge zu lernen oder überhaupt mal ein Grundverständnis, wie eine Photosynthese funktioniert. Einfach nur mal die Grundidee zu haben. Und ich habe kein Problem damit, Angebot und Nachfrage zu verstehen.
Aber Herr Schreiber, jetzt wären wir natürlich beide wahrscheinlich nicht diejenigen gewesen, die Dackel und Weide nicht gewusst hätten. Also für mich war der Punkt ja so, ich bin ja bei Ihnen, ich bin ganz klar bei Ihnen. Ich würde ja nur sagen, das Ganze muss ja auf einem guten Fundament ruhen.
Definitiv.
Und wenn das Fundament nicht da ist, im Sinne von Rechnen, Schreiben, Lesen, da kann ich einen tollen Tempel draufbauen, da kann ich mir das schönste Hochhaus draufbauen, Glanzfassade. Aber wenn ich vorher nicht dafür gesorgt habe, dass das so ein gutes Fundament hat, dann bricht das ganze Ding zusammen. Und dann haben wir eben das Thema, damit es nicht zusammenbricht, haben wir zwei Hebel. Ein Hebel ist im Prinzip Lockerung der Standards. Ja, dem Motto, wir haben halt hohe Standards mehr, dann ist das quasi, dann wiegt das Haus nicht mehr so schwer. Das Hochhaus, was wir da errichten auf diesem schwackligen Fundament. Und was ich andere, was man so tut, aus dem Motto, wir geben mehr Zeit oder wir, whatever, was alles in dieselbe Kategorie fällt, so. Und dann kommt man noch hinzu, wie Sie richtigerweise sagen, die Kinder kriegen sehr schnell einen Witz, dass Standards gesenkt werden und arbeiten auf die weitere Standardsenkung hinaus, weil, warum soll man sich das schwer machen, wenn man es einfach haben kann im Leben? Aber wir haben doch das Problem des Fundaments. Also könnte man doch sagen, okay, ich bin bei Ihnen, aber da muss ich doch eigentlich hingehen und muss einfach viel mehr Ressourcen in die Grundschule stecken, viel mehr Ressourcen in den Kindergarten stecken. Das soziale Problem, dass man quasi aufgrund der Probleme, die in Schulen ja zunehmend entstehen, Richtung Gymnasium flüchtet, Klammer auf, Richtung andere Stadtteile flüchtet oder an Wohnorte flüchtet, haben wir damit natürlich nicht gelöst. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, was mit der Migration zu tun hat, faktischerweise. Also nochmal, alle Ressourcen Richtung Grundschule, Kindergarten, damit wir uns hinterher den Luxus leisten können, beziehungsweise Ressourcen entsprechend erhöhen. Was, wenn wir, Herr Söder ruft uns an und sagt, es kommt vorbei, ich habe verstanden, Bayern ist auch nicht mehr so stark, was soll man machen? Was sagen wir eben?
Konsequenter, schneller handeln, wenn Schüler nicht sich sozial, was Sie gerade richtigerweise angesprochen haben, was auch ja natürlich häufig der Fall ist, konsequenter hier handeln, die Eltern schneller mit ins Boot nehmen, auch wenn die Eltern wenig Interesse haben oder oft wenig leider Interesse haben. Also hier deutlich konsequenter handeln. Punkt 1. Punkt 2, den Leistungsstandard wieder hochschrauben. Also wenn dann ein Schüler im ersten Moment hinten runterfällt, gehe ich davon aus, dass er noch einmal hinten runterfällt, aber dann irgendwann versteht für sich, verdammt, ich muss jetzt was tun, weil ich werde das nicht nochmal und nochmal und nochmal gepampert, sondern ich muss jetzt halt was leisten. Aber den Eltern auch wieder erklären, dass sie nicht sich vor das Kind stellen sollen, sondern hinter das Kind stellen sollen, damit sie das Kind auffangen, falls es fällt. und es wird fallen und es ist gut, damit es versteht, was muss ich tun. Heißt hier, was ich vorhin angesprochen oder was vorhin mein Eingangsplädoyer war mit diesen drei Säulen, also Schüler, Schule bzw. System, aber auch Eltern, alle drei wieder mehr klarer zusammenarbeiten, dass wir für das Wohl der Kinder da sind und dieses Bewusstsein machen, Bildung ist das wichtigste Gut, was wir in Deutschland haben. Und dieses wichtigste Gut müssen wir eben einfordern. Und es geht nur, wenn ich es einfordere und nicht, wenn ich sage, es wird schon irgendwie. Und dieses Einfordern fehlt mir eben von diesen drei Punkten. Das wäre eben eins. Ansprüche wieder hochstellen, Leistungen einfordern, aber auch konsequent, wenn jetzt jemand, wir haben auch wieder dabei, eben in der ersten oder zweiten oder dritten Klasse weiterhin nicht gut lesen kann, dann kriegt er eben Zusatzunterricht am Nachmittag. Möglicherweise mit KI gesteuert.
Startpunkt unseres Austauschs war ja eigentlich gar nicht mehr das große Problem Schule, sondern eigentlich ging es ja nur fokussiert ums Thema Finanzbildung. Sie haben ja geschrieben mit dem Motto, es sorgt Sie, dass die Kinder so wenig von Finanzen verstehen. Das haben wir gerade gehört, Ihre Ausführung zum Thema Wirtschaft, Recht. Okay, da ist schon was Praktisches dabei, aber Finanzen spielen dann schon mal gar keine Rolle in der Schule, oder doch?
Doch, also wie gesagt, bei uns in der Realschule schon, speziell im Wirtschaftszweig, was ja gut ist. Da gehen wir dann schon auf, wie bildet sich ein Preis, wie ist Angebot, Nachfrage. Also da machen wir schon viel in der Hinsicht. Da habe ich auch oft das Gefühl, dass die Schüler ziemlich interessiert dran sind. Darum gehen wir da auch nochmal mehr, oder ich speziell gehe da nochmal mehr rein, weil es natürlich auch eines meiner Herzensthemen ist. Thema dann ist auch Kapitalanlage, haben wir auch einen großen Baustein in der 9. Klasse, da machen wir auch viel, da zeige ich den Schülern dann mal, wie kann man Aktien kaufen zum Beispiel, also wie funktioniert so ein Broker, was kann ich da eingeben. Das sind alles Dinge, die wir unterrichten, was allerdings schade natürlich ist, dass es nur zu einem kleinen Teil, also zu dem BWR-Zweig dann ist, also zum Wirtschaftszweig ist und dass die anderen Zweige davon gar nichts groß mitbekommen, wenn dann vereinzelt. Und ich der Meinung bin, dass das ja das Fundament von unserer gesamten Wirtschaft ist, überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert ein Markt. Und ich glaube, dann würden auch viele deutlich wirtschaftlicher denken, aber auch das ganze Thema, was ich jetzt halt vermehrt angesprochen habe, eben über sich selber nachdenken, wie kann ich für mich ein gutes Leben bauen, weil ich für mich verantwortlich bin und ich für mich Leistung bringe. Und ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Darum bin ich auch so ein großer Verfechter und Freund von eben Geldthemen und ökonomischem Denken, weil ich davon fest überzeugt bin, dass wenn ich das verstehe oder hier mich mehr mit beschäftige, auch das Thema Glück, was ja auch immer wieder als Schulfach irgendwo im Raum steht, damit irgendwie verbunden ist, weil damit weiß ich, wenn ich im finanziellen Themen besser bin, dann werde ich mich mit Dingen beschäftigen, wo ich Spaß dran habe, wo ich lernen möchte, wo ich gut drinnen bin. Und in dem Moment bin ich auch glücklich, habe ich ein zufriedenes Leben. Darum glaube ich, bedingen sich die beiden Punkte ziemlich. Und ich finde es schade, dass man sich viel zu wenig eben mit diesem ökonomischen Grundgedanken in der Schule beschäftigt, um da eben das beides kombiniert zu machen, weil meine Stärke ist das und darum möchte ich in diesen Bereich reingehen. Es ist ja Wirtschaft 1:1, ökonomisches Denken.
Ist es dann so, dass die Kinder, wenn sie bei Ihnen fertig sind, dass die dann wissen, wie ein Vertrag ausschaut und dass sie so ein paar Dinge wissen, grundsätzlich ja abbreitet? Es gab doch mal diesen berühmten Beschwerde von irgendeiner Schülerin, die meint, ich kann irgendwie Altgriechisch, aber ich weiß nicht, wie man einen Vertrag macht oder sonst was. Ihre Absolventen dann, sind die in der Lage, um im aktuellen modernen Wirtschaftsleben überhaupt zu partizipieren? Ist das so oder ist es zu theoretisch?
Unterschiedlich, sagen wir so. Also Realschule, da haben wir in einem BWR-Zweig und den bin ich, also im Betriebswirtschaftslehre-Zweig, da haben wir 2 Jahre zusätzlich zum BWR-Unterricht auch Wirtschaft und Recht. Da beschäftigen wir uns natürlich Angebot und Nachfrage, wie so eine Preisbildung, aber auch mit rechtlichen Themen, da es eben auch dann vertragliche Themen sind da drinnen. Das Interesse der Schüler ist durchwachsen, sagen wir es mal so, aber wir beschäftigen uns dann zusätzlich noch viel mit der Berufsorientierung. Das ist bei uns an der Realschule, weil es natürlich eine eher praktischere Schule ist, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es immer noch zu wenig, weil wir das, wie gesagt, nur im BWR-Zweig so in der Tiefe haben. Wir haben auch noch einen Mathe-Zweig, da haben wir es überhaupt nicht, oder im Franzosen-Zweig, da haben wir es dann mal ein Jahr, aber in diesem Jahr muss dann natürlich alles sehr, sehr komprimiert sein. Am Gymnasium, wie Sie richtig gesagt haben, dann fängt es ja erst ab der 10. oder 11. Klasse, ich bin jetzt da nicht up to date, wie es mit dem neuen Lehrplan ist, fängt es da eben erst später an, aber auch relativ wenig. Ich würde mir viel, viel mehr Marktwirtschaft beziehungsweise ja wünschen, dass Wirtschaft und Recht unterrichtet wird. In Sachsen-Anhalt, glaube ich, ist es jetzt auch eingeführt worden, da hatte ich vor kurzem mit jemandem gesprochen, aber ansonsten ist es sehr, sehr Mangelware. Und das finde ich natürlich aus ökonomischer Sicht sehr schade, weil in diesem wirtschaftlichen Bereich auch einmal die ökonomische Bildung, aber auch die berufliche Orientierung bei uns sehr, sehr hoch gehalten wird. Heißt, wir machen da sehr, sehr viel für die Schüler. Wir laden viele externe Personen ein, die dann Berufe vorstellen, die dann über die FOS referieren oder eben sagen, wohin kann die Reise für euch gehen, was sind eure Stärken, was sind eure Schwächen. Da wird es sowohl von den Schülern als auch von den Eltern sehr unterschiedlich wahrgenommen oder mitgenommen. Auch hier wieder ein Beispiel. Wir hatten eine Berufsmesse vor kurzem an unserer Schule. Heißt, wir haben 30 Firmen eingeladen. War ein Riesenaufwand für uns Kollegen. Aber machen wir jetzt halt jedes Jahr. Und das ist wirklich eine coole Geschichte für die Kinder, die da sind. 9. Klasse, also ein Jahr vorm Abschluss. Die sind verpflichtet zu kommen. Auch jetzt nagelt es mich nicht fest auf die Zahl. Ungefähr 20% waren an diesem Tag von Haus aus krank gemeldet. 10. Klasse, die freiwillig kommen konnten, habe ich genau eine Schülerin gesehen von 110 Klässlerinnen und Eltern habe ich, wenn es hochkommt, ja, 10 Leute gesehen. So, das heißt, wir fahren einen Riesenaufwand. Nachfrage ist sehr klein. Wären wir wieder beim Wirtschaftsunterricht. Wir probieren, wir tun viel, aber das Interesse daran, weil die Leistung bzw. die Motivation dahinter nicht so da ist oder das Bewusstsein, dass die Bildung bzw. die persönliche Zukunft entscheidend ist, eben nicht so mehr da ist.
Sie geben ja ein Sittengemälde ab, von dem, wie es abläuft. Und dann schaue ich mir es einfach an und denke mir so, boah, das ist echt, Sie haben es ja gesagt, ich schreibe es im Buch, schreiben Sie es ja auch, es ist ein gesamtsystemisches Versagen.
Ja.
Wir haben eine Migrationspolitik, wo wir darüber diskutieren, ist halt so. Wir legen nicht die Grundlage, wir senken die Standards. Sie haben ja gesagt, die Prüfungen werden immer schlechter, also die Prüfungsergebnisse. Senken Sie jetzt die Standards oder werden quasi die Leistungen Ihrer Schüler im Wirtschaftsrecht jetzt in den kommenden Jahren immer schlechter werden?
Ich kämpfe darum, dass die Leistungsstandards nicht sinken. Aber ich befürchte, dass wir uns da Stück für Stück, auch ich, mich anpasse. Aber das ist natürlich der falsche Weg. Aber ich kämpfe noch so lange.
Ja, was würde denn passieren? Was würde mit Ihnen denn passieren, wenn Sie sich nicht anpassen? Wenn das bekannt wäre, keine Ahnung, Realschule, Wirtschaftsrecht, ein Schreiber, da, wenn du da eine 3 hast, bist du schon super. Ich meine, wenn sich das rumspricht und die anderen kriegen alle in anderen Fächern immer gute Noten, dann sind Sie der Buhmann der Schule. Dann kriegen Sie wahrscheinlich Druck von allen. Und dann kommt wahrscheinlich der Direktor kommt und sagt, du kannst hier nicht uns so runterziehen. Und die Eltern, die sagen, auch, sie sind ungerechtfertigt. Also sind Sie quasi in so einem kollektiven Prozess drin, wo ja. Sie dann, wo alle sagen, ja, der Schreiber hat zwar recht, aber es ist besser für unsere Gesundheit für unsere Lebensqualität, was ich gar nicht vorwerfe, wenn wir quasi gemeinschaftlich hier weiter die abwärts rutschen in den Standards, dann haben wir weniger Stress.
Gut möglich, ja. Momentan ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte das ändern, beziehungsweise es gibt natürlich auch Einser bei mir, so ist es nicht. Also es gibt auch bei mir sehr gute Schüler, das bitte jetzt halt nicht vergessen. Aber die breite Masse ist eben nicht mehr so, wie es sein sollte oder ist nicht so. Aber gut möglich, dass ich mich irgendwann dem gesellschaftlichen Druck auch dahingehend beuge, weil ich dann eben nicht mehr die Nerven habe, mich dann nachmittags nochmal reinzusetzen und mich mit Eltern zu beschäftigen, die sagen, dass es so nicht geht.
Es wäre auch deshalb gut, Sie haben vorhin angesprochen, dass die Kinder für die Eltern übersetzen müssten. Das würde natürlich bei Finanzfragen erst recht gelten. Die Deutschen haben keine Ahnung. Insofern, wenn die Kinder den Eltern erklären würden, Papa, also mit dem ETF über längere Zeitraum hast du weniger Risiko, weil ja, schwankt, aber am Ende hast du einen besseren Return. Das würde leicht helfen, dass nicht so viel Geld auf Sparbüchern rumliegt. Und ich kann halt sagen, eins meiner Kinder ist in England zur Schule gegangen und die haben dann in der 7. Klasse haben die schon im Geschichtsunterricht sich so Themen beschäftigt wie, die haben da so eine Tabakfarm in, keine Ahnung, in Virginia irgendwie da im 18. Jahrhundert. Im Motto, würdest du jetzt diese Tabakfarm, würdest du investieren, nicht investieren? Das war in der 7. Klasse im Geschichtsunterricht. Dann gab es im Mathematikunterricht, war es natürlich üblich, dass man Annuitäten und Hypotheken berechnet hat. Ja, also das war ganz normal. Das heißt, es findet ja auch in anderen Fächern statt. Also so wie Sie, Medienkompetenz, glaube ich, müssen Sie bitte unterrichten. So könnte man natürlich theoretisch sagen, Mathematikunterricht ist aber auch dabei, dass man eben über einen Zinseszins spricht zum Beispiel oder über sowas ähnliches. Setzt natürlich voraus, dass der Lehrer dann auch versteht, was es ist, weil mathematisch eigentlich schon, aber rechtlich nicht. Aber wo wir gerade so bei dem Thema sind, so Kompetenz. Ich meine, aktuell große Diskussion, nicht? Social-Media-Verbot. Ich meine, liegt es unter Umständen, Sie haben sehr schön ausgeführt, dass es mit der Lesekompetenz bergab gegangen ist, könnte ja was damit zu tun haben, dass die Kinder keine Bücher mehr haben, sondern ein Tablet und dort eben vor allem Instagram-Videos gucken oder TikTok-Videos gucken und gar nicht mehr lesen. Ist das so der Grund und wäre es nicht schön, wir würden die Kinder wieder dazu zwingen, keine Ahnung, Goethe zu lesen, bevor sie ins Gymnasium kommen und ein bisschen Wortschatz haben?
Ja und nein. Also ich glaube, die Grundlage allen Übels von dem Leserechtschreiben ist auch in Social Media verbunden, aber jetzt nicht nur in Social Media, sondern generell am Handy beziehungsweise an diesen kleinen Spielen, wo permanent Dopaminausschüttungen sind, wo permanent irgendwelche neuen Videos kommen, schnelle Cuts und wenig Text, sondern nur irgendwelche Schlagwörter, dadurch gar nicht mehr das Verständnis da sein muss, was gelesen wird, beziehungsweise eben das wiederzugeben. Und ich glaube nicht, dass das Social-Media-Verbot, wenn das von der Politikseite aus kommt, auch nur ansatzweise irgendwas hilft. Warum? 85% der deutschen Erwachsenen wünschen sich ein Social-Media-Verbot. Wenn ich mir jetzt überlege, 85%, schöne Zahl, nett, aber wie viel von diesen 85% sind Eltern? Warum muss ich jetzt halt dem Staat vorgeben, was er uns allen verbietet? Und warum kann ich nicht als Elternteil hergehen und mit Apps oder mit, ich gebe meinem Kind erst in der 5., 6. Klasse ein Smartphone, ich kontrolliere, wie viel Bildschirmzeit es hat. Warum kann ich nicht als Elternteil hergehen und es reglementieren? Warum muss ich einem Erst- oder nicht einem Erstklässler, warum muss ich einem ein-, zweijährigen Kind im Restaurant, das ist so mein Lieblingsbeispiel, gehen sie in ein Restaurant, schauen sich an, wie die Eltern da sitzen. Die sitzen dann da und essen und das kleine Kind mit ein-, zwei Jahren sitzt da und zockt irgendwas oder schaut irgendwas an. Aber das wird nicht danach rufen, dass es jetzt unbedingt Social Media oder irgendwelche YouTube-Videos sich anschaut, sondern das würde normalerweise malen oder mal still da sitzen oder sich mit den Eltern beschäftigen. Aber das wird von den Eltern aktiv in die Hand gedrückt. Wir haben wieder bei den 85%, die hier, was ich vorhin ausgeführt habe, wieder die Verantwortung, Hauptsache ich nicht, sondern ich schiebe sie wieder weg. Mir ist es klar, dass es nicht leicht ist, aber wenn ich ein Kind habe, entscheide ich mich dazu, die Verantwortung über mein Kind zu übernehmen und dann sollte ich auch diese Verantwortung tragen. Darum glaube ich nicht, dass das Social-Media-Verbot an sich da dem ganzen Thema groß hilft.
Außer man sich verstecken. Außer ist natürlich so, dem Motto, wenn es alle nicht dürfen, kann ich es leichter durchsetzen. Sonst bin ich ja der Böse, der es nicht kann. Also ich erinnere mich, jetzt will ich gar nicht so mit euch, mit meinen Hörern langweilen. Ich war ja so in Berlin beim Elternabend und da ging es um Klassenfahrt, da ging es um, dass sie Handys mitnehmen sollten und das beziehungsweise die Lehrer wollte das verbieten. Und ich meinte, ich brauche kein Handy. Und dann meinte einer, ja, da müssen aber alle, der muss es doch zum Haben, zum Fotografieren. Wo ich dann meinte, ja, das ist total witzig. Also mein Sohn hat ein Handy für 9,90 €. Das war so, mit dem kann man telefonieren. Der hat keins zum Telefonieren. Das war irgendwie 6. Klasse oder 5. Klasse. Und da dachte ich mir schon so, okay, hier läuft aber einiges komisch. Also insofern, ich bin da schon bei Ihnen. Auf der anderen Seite, wenn es allgemein verboten ist, kann man sich leichter verstecken.
Ja, wir haben auch in der Schule ein absolutes Handyverbot. So steht es in der Dienstordnung beziehungsweise in der Realschulordnung. Was sehe ich aber in der Schule? Ich könnte jeden Tag 30, 40 Handys einsammeln, weil es die Kinder einen Scheißdreck auf gut Deutsch interessiert. Ich sammle das Handy ein, muss es Sekretariat bzw. Schulleitung bringen. Die Schulleitung ruft dann daheim an, zusätzlicher Aufwand. Ich habe erstmal zusätzlichen Aufwand. Die Schulleitung hat dann zusätzlichen Aufwand, daheim anzurufen, zu sagen, liebes Elternteil, dein Kind hat hier wieder Handy genutzt, hol es bitte ab. Dann kriegt die Schulleitung, keine Ahnung, das ist eine Quote von mir, in 50% der Fällen kriegt sie auf die Mütze, dass das Kind doch das Handy unbedingt braucht, um nach Hause zu kommen, weil sonst nicht nach Hause findet, die zwei S- oder Busstationen. Oder mit dem Radl nach Hause fährt, sind wir wieder dabei, wieder diese drei Säulen, was ich vorhin hatte. Wir als System fangen auch an, ich fange auch an, das Handy gar nicht mehr einzusammeln, obwohl es verboten ist. Und dann kommt der nächste Clou. Wir haben sogenannte Handygaragen, inzwischen so Handytresors in der Schule. Da soll jedes Kind am Anfang des Unterrichts sein Handy reintun. Wir schließen es dann ab, dass es nicht geklaut wird, alles wunderbar. Nur jetzt hat auch wieder kluge Kinder. Was macht das Kind? Das ist ja nicht sein erstes oder sein zweites Handy, sondern vielleicht schon sein drittes, viertes Handy. Wir können auch nicht kontrollieren, welches Handy das von dem ist. Dann steckt es irgendein Handy da rein. Wir sehen, okay, Handy ist drinnen vom Herrn Stelter, check. Aber dass das Kind dann noch ein zweites Handy dabei hat in der Hosentasche und dann halt weitermacht, das können wir nicht kontrollieren. War mal so weit, dass wir ein Handy oder ich ein Handy abgenommen hatte, bei der Schulleitung war, mit der Schulleitung zusammenstand. Die Schulleitung hat der Mutter das Handy übergeben und das Kind original steht daneben und zockt mit einem zweiten Handy. Und die Mutter sagt nichts. So, das heißt, wir können so viel verbieten, wie wir wollen. Aber die sind schlau, zu Recht, weil wir würden wahrscheinlich auch das System dann austricksen wollen.
Gibt's auch mal Eltern, die sagen, sie haben recht, wir müssen hier wieder Standards anheben. Welche gibt's wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also mein Buch ist, ich hatte mir überlegt, ob ich es unter einem Pseudonym mache oder nicht, ob ich medial auftrete oder nicht, weil da natürlich ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Ich habe mich dann dafür entschieden, das eben mit meinem Klarnamen und mit meinem Gesicht zu machen. Darum freue ich mich, dass ich hier sein kann. Und da gab es natürlich unterschiedliche Reaktionen, sowohl im Kollegium als auch bei den Eltern. Einige Eltern, die hier selber, wo ich die Schüler habe, aber auch nicht, die haben mir über unseren Schulportal haben mir geschrieben, schön, dass es jemand sagt, beziehungsweise genauso sehen sie es auch. Es waren ein paar, aber unterm Strich glaube ich, dass da viele dabei sind, die es sehr ähnlich sehen, unabhängig davon, welche politische Gesinnung sie haben, sondern dass sie es oft dann einfach nur hinnehmen und sich da nicht dagegen stemmen wollen. Und ich befürchte, bei mir wird es auch irgendwann der Punkt sein, dass ich mich dann abfinde, dass ich als kleines Rädchen nichts ändern kann und es dann einfach laufen lassen. So, das werden dann, ich hatte auch solche Lehrer, die dann so abgestumpft sind, dass es dann alles egal ist. Das ist natürlich der Punkt, wo alle Lehrer bei uns an den Schulen nie angefangen haben und auch nie enden wollen, aber dann vom System oder von der Zeit eben so enden. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, dass es eben so ein schleichender Prozess bei jedem Einzelnen ist. Ich bei mir selber merke es natürlich auch über die Zeit jetzt schon. Und dass wir uns da einfach den Gegebenheiten dann ergeben.
Würden Sie denn heute noch jemandem raten, Ihre Fußtapfen zu treten und Lehramt zu studieren?
Ich finde es immer noch einen überragenden Beruf, ja. Auch mit all dem, was drumherum ist. Aber ich habe schon immer gemocht, mit Kindern zu arbeiten und ich werde es wahrscheinlich auch immer mögen. Und der ein oder andere, und da habe ich am Schluss von meinem Buch dann auch noch eine Geschichte, die hier auch im Ökonomie-Podcast perfekt reinpasst. Ich habe das Buch vom Hayek vor ein paar Jahren gelesen und fand es so gut und es hat eben in die neue...
Also Weg in die Knechtschaft.
Genau. Und es hat, ja, so, okay. Es hat so gut in den Unterricht reingepasst, weil ich natürlich auch in der finanziellen Bildung, wo wir vielleicht das auch nochmal kurz dann ein bisschen drüber sprechen können, sehr, sehr tief drinnen bin und große Freude dran habe, weil ich auch in Immobilien und Aktien sehr, sehr interessiert bin und auch da viel mache. Und das versuche ich den Kindern zu vermitteln. Sei es drum. Und dann habe ich das Buch eben gelesen gehabt und fand es so schön. Und das Thema hat einfach gepasst zu dem gerade eben. Und da haben wir eine Stunde über die Worte Freiheit aus Hayeks Sicht, über Freiheit und Gleichheit gemacht, wieder einmal die sozialistischere Sicht sieht und einmal die libertäre Sicht sieht. Und die Stunde, die war... Mir hat sie super viel Spaß gemacht, war super anstrengend vorzubereiten, weil natürlich, wie bringst du das jetzt seit 9. Klässlern bei oder 10. Klässlern bei? Und die kamen dann bei ein paar so gut an, dass dann Schüler, die ich gar nicht hatte im Unterricht, kamen dann zu mir und haben gesagt, Herr Schreiber, können wir die Stunde auch bekommen? Ich sag so, ja, können wir schon machen, gerne. Und dann so testen, wollte jetzt eigentlich nur irgendwie vielleicht im Unterricht oder bei einer anderen Kollegin dann vielleicht nicht den Unterricht machen. Ja, können wir schon machen, aber wir machen es am Nachmittag. Und dann kam die Reaktion, ja, machen wir. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist schön. Genau dafür mache ich das, weil das einfach zeigt, es ist Interesse da, unabhängig davon, wie viele. Und das, was ich getan habe, das ist was Gutes. Das kommt positiv an. Und das sind so kleine Momente, wo einfach, ja, das Herz einem aufgeht und wo man sagt, genau deshalb mache ich es. Und jetzt habe ich vielleicht wieder 1-2 Personen mehr gewonnen, die nochmal tiefer oder mehr über die wirtschaftlichen Zusammenhänge nachdenken. Und genau deshalb freue ich mich, jeden Tag in die Schule zu gehen und das jeden Tag, egal in welchem Fach, aber speziell eben Wirtschaft und Recht, den Kindern beizubringen, weil ich glaube, da ist so viel. Und wenn die intrinsische Motivation, und die hat, glaube ich, jedes Kind und jeder Mensch, wenn die entfacht ist und entfacht bleibt und nicht durch diese Gleichgültigkeit und darum immer wieder dieses Leistungswort, durch dieses Leistungswort egalisiert wird, die sind so neugierig und haben so viel Spaß am neuen Wissen lernen, aber wenn sie das Feedback nicht bekommen, dass wenn sie was lernen, dass es wirklich was zählt und dass es schön ist, dass es cool ist, dass es sie weiterbringt, dann glaube ich, dass man sie verlieren. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, da haben sich die 4-5 Stunden, unabhängig vom Buchlesen, Vorbereitung auf den Unterricht, haben sich super gelohnt. Das sind so Punkte, wo ich sage, definitiv machen, wenn jemand für ein Fach brennt und gerne mit Kindern arbeitet, dann auf alle Fälle Lehrer werden, unabhängig an welcher Schule oder in welcher Jahrgangsstufe. Aber das sind die schönen Seiten dann auch im Beruf.
Herr Schreiber, ich könnte mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Ein echter Appell für das Lehrerwerden und natürlich ein Appell, dass man sie noch stärker und offener unterstützt in ihrem Bemühen, das Bildungswesen Deutschlands wieder auf Kurs zu bringen. Also an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Und vielleicht können Sie ein paar Jahre eine Fortsetzung schreiben nach dem Motto, wie ich das deutsche Schulsystem geändert habe. Das wäre ganz groß, da würde ich Sie auf jeden Fall gerne wieder einladen. An dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank.
Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
Soweit mein Gespräch mit Jonas Schreiber und soweit der heutige Podcast mit der Bestandsaufnahme zum deutschen Bildungswesen. Ich denke, es ist unstrittig, es gibt viel zu tun, einen dringenden Handlungsbedarf, und zwar in allen Bereichen, von der Grundschule, vom Kindergarten bis hin zu den Universitäten. Es ist ein Drama, dass ein Land, welches über keine natürlichen Ressourcen verfügt, sondern nur über die Qualität seiner Bevölkerung, seiner Ausbildung seiner Bevölkerung, im Prinzip diese Kernressource nicht erst seit Kurzem, sondern seit Jahrzehnten schon auf diese dramatische Art und Weise vernachlässigt. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein schönes Pfingstfest. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Da werden wir nochmal über Bildung sprechen. Und am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.